Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit Servus und Hallo aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern. Nur der FCK meldet sich zurück aus der Sommerpause. Und natürlich haben wir auch heute wieder Gäste. Plural. Und zwar haben wir uns gedacht, mit wem könnten wir besser über den bevorstehenden Start in die neue Saison reden als mit dem Trainerteam. Herzlich willkommen hier bei uns im SWR-Studio in Kaiserslautern. Markus Anfang und Florian Junge.
Hallo.
Guten Tag.
Dem geneigten und Stammzuschauer und Zuhörer wird aufgefallen sein, dass nicht der Stefan Kersthold, sondern ich die Begrüßung gemacht habe. Und das hat den folgenden Grund. Der Stefan ist im, ich weiß nicht genau, ob ich von wohlverdient sprechen soll, aber ist auf jeden Fall noch im Urlaub und er hat euch allen noch Grüße dagelassen.
Ja, ich habe es leider nicht geschafft, zum Saisoneröffnungspodcast rechtzeitig in Kaiserslautern zu sein. Sende aber dennoch meine Grüße hier aus dem Urlaub und verspreche, ich bin zum ersten Heimspiel gegen Greuther Fürth natürlich auf dem Betzenberg. Liebe Grüße also an Markus Anfang, an Florian Junge und natürlich auch an Sebastian. Ich bin sicher, ihr werdet das super hinkriegen und wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Und sehen wir uns spätestens zum ersten Heimspiel gegen Greuther Fürth auf dem Betzenberg. Und noch eins, ich denke, ihr habt echt einen super Job bislang gemacht. Ich habe das Ganze natürlich verfolgt mit den Vorbereitungsspielen und auch mit den Neuzugängen. Also Chapeau, was ihr da auf die Beine gestellt habt, auch Thomas Hengen und ihr als Trainerteam. Also viel Erfolg beim Podcast. Wir sehen uns und viel Erfolg natürlich auch in Ulm. Wir sehen uns spätestens beim Heimspiel gegen Greuther Fürth.
Wer es noch nicht gehört hat, spätestens beim Heimspiel gegen Greuther Fürth ist der Stefan wieder da. Ja, vielen Dank für deine Grüße, Stefan. Und natürlich gab es auch schon mal direkt ein Lob an die Verantwortlichen. Mich würde jetzt so kurz vorm Saisonstart interessieren, wie ist denn der Zustand der Mannschaft? Wie sind die Jungs drauf, so wenige Tage vorm Saisonstart? Markus Anfang.
Ja, erstmal hallo. Ja, ich glaube, dass die Jungs ganz gut drauf sind. Wir haben, glaube ich, eine ganz ordentliche Vorbereitung hingelegt. Leider, das haben wir ja alle mitbekommen, ist es durch dieses Ereignis, was wir alle erleben mussten, natürlich nicht so schön gewesen. Ein Stück der Vorbereitung. Ich finde, dass die Jungs das ganz gut hinbekommen haben. Ich glaube, wir haben das alle ganz gut gemeistert. Der FCK hat da große Unterstützung geleistet. Und ich glaube, dann sind wir auch ganz gut wieder da rausgekommen. Aktuell bereiten wir uns jetzt auf das erste Spiel vor. Ich finde, die Vorbereitungsspiele, alle Wettkampfspiele, die wir darin hatten, haben die Jungs genutzt, um sich zu empfehlen, um Spielzeit zu bekommen. Der größte Teil der Mannschaft ist auch verletzungsfrei durchgekommen. Also von daher, glaube ich, sind wir gut vorbereitet.
Florian, wie waren so deine ersten Eindrücke vom Betze, von der Mannschaft und wie würdest du sagen, wie ist die Mannschaft drauf?
Also vom Stadion angefangen war es schon sehr beeindruckend. Wir haben ja die Situation, dass wir auch am Stadion selbst unsere Büroräume haben. Und da war natürlich am ersten Tag gleich erstmal die Stadionbesichtigung auf dem Programm gestanden. Und das war auf jeden Fall schon sehr beeindruckend. Da freue ich mich auch dementsprechend drauf, wenn es dann im ersten Heimspiel auch losgeht. Ansonsten kann ich mich natürlich Markus nur anschließen. Ich finde, die Jungs haben bisher sehr gut mitgezogen. Wir haben viele gute Trainingseinheiten gehabt, haben ordentliche Wettkampfspiele absolviert. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen.
Ja, jetzt ist es so, Markus hat es gerade schon angesprochen. Das ist ein Thema, was uns allen, glaube ich, einfach unglaublich schwer gefallen ist, uns allen zugesetzt hat. Wir haben uns da als Medien, zumindest wir öffentlich-rechtliche Medien, auch sehr zurückgehalten, was das angeht. Aber du hast es gerade angesprochen, deswegen muss ich auch einfach fragen, wie gut hat die Mannschaft diese Tragödie um den Todesfall von Peter Miethe weggesteckt. Wie ist die Mannschaft da rausgekommen aus der Situation?
Ja, ich glaube, dass man kann jetzt nicht für jeden Einzelnen sprechen, weil jeder das mit sich natürlich selber ausmachen muss. Aber wir haben, glaube ich, einen guten Weg alle gemeinsam gefunden, wie wir damit umgehen. Wir haben viel darüber geredet. Wir haben den Jungs auch die nötige Luft gelassen, dass sie das auch für sich ein bisschen verarbeiten können. Wir haben auch viel Verständnis bekommen, dass wir die Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestalten, weil es einfach auch irgendwo wichtig war, dass wir für uns bleiben, dass wir zusammenbleiben, dass wir eine gewisse Ruhe auch für uns haben. Heute haben wir dann, nachdem Pete jetzt gestern beerdigt worden ist, haben wir dann auch öffentliche Trainingseinheiten wieder eingeführt, weil es ist leider so, das muss irgendwo auch immer wieder ein Stück weitergehen, aber gestern der Tag war nochmal für alle, glaube ich, sehr schwer. Ich finde aber, dass die Jungs das sehr, sehr gut gemacht haben und für uns war halt einfach auch wichtig, dass jeder mit seinen Gefühlen frei umgehen kann und dass wir keinen einschränken. Und da haben wir auch alle drüber gesprochen und die Jungs haben das gut verarbeitet. Wir haben das im Staff, glaube ich, auch ganz gut verarbeitet. Vergessen, glaube ich, kannst du sowas nicht, weil es einfach ein einschneidendes Erlebnis ist und weil wir auch den Menschen nicht vergessen wollen.
Ist es vielleicht auch, oder wie schwierig ist das in diesem schnelllebigen Geschäft Fußball? Das ist ja auch, es muss ja weitergehen. Ne? Es ist ja, also die Liga pausiert nicht, sondern da geht es jetzt knallhart einfach weiter und da ist dann irgendwie auch gar nicht so der Raum für solche Dinge, oder?
Ja, auf der einen Seite bleibt mal kurz die Zeit stehen, wenn sowas passiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo gut, dass es weitergeht, weil das einfach auch ein Teil des Lebens ist. Natürlich unter diesen Umständen möchte man das natürlich nicht erleben, aber es ist auch Teil des Lebens, dass es dann danach weitergehen muss. Und es ist auch gut, dass die Aufgaben auf uns zukommen. Es ist auch gut, dass das nicht wartet, sondern dass es so weitergeht, wie es dann von vornherein geplant war. Aber wie gesagt, wir können den Menschen natürlich nicht vergessen und diesen ganzen Vorfall nicht vergessen machen. Der wird bei uns bleiben, den werden wir in uns tragen. Wir werden versuchen, damit umzugehen. Und ich glaube, momentan gelingt uns das ganz gut.
Und so schwer es an der Stelle fällt, wollen wir da jetzt einen Haken an das Thema dran machen. Aber auch ich bin sicher, dass Beat niemals vergessen werden wird. Und an dieser Stelle auch nochmal unser herzliches Beileid an alle Angehörigen, Freunde, Familie. Ja, so schwer wie es ist, ich habe es gerade angesprochen, es geht weiter. Das erste Saisonspiel steht ins Haus. Florian, wir haben jetzt, also wir Journalisten, auch die Fans, konnten noch gar nicht so viel sehen, eben durch die beschriebene Situation, dass einiges auch dann eben intern stattgefunden hat. Wir haben natürlich ein paar Testspiele gesehen, jetzt wird auch wieder öffentlich trainiert. Wie habt ihr die vergangenen Wochen genutzt? Wie intensiv ist da vielleicht auch die Mannschaft zusammengerückt und wie ist der Teamspirit?
Der Teamspirit wird sich zeigen in den Spielen, wenn es dann halt drauf ankommt in der Liga. Der Eindruck ist auf jeden Fall erstmal sehr positiv. Wir hatten jetzt auch, es wurde ja dann auch in den Medien so ein bisschen geschildert, jetzt zuletzt eine Mannschaftsratwahl und eine Kapitätswahl, die Mannschaft dann von sich aus getroffen hat, wo dann halt vielleicht das eine oder andere dann nochmal neu aufgerollt worden ist im Vergleich zu der Vergangenheit, sodass wir da schon das Gefühl haben, dass da auch etwas Neues entstehen kann, dass sich da was Neues herauskristallisiert, eine neue Führungsstruktur vielleicht auch herauskristallisiert mit denjenigen, die halt vorher schon da in der Verantwortung waren, dass sie das Ganze mit unterstützen. Von daher glaube ich, dass da etwas zusammenwächst, was Neues zusammenwächst. Bis jetzt, wie gesagt, ist der Eindruck sehr positiv und gehe, wie gesagt, davon aus, dass das uns dann halt auch ein Stück weit durch die Saison tragen wird, weil ich glaube, das ist so eine altbekannte Geschichte, aber Freunde müsst ihr sein. Das wird natürlich halt auch bei uns in der kommenden Saison mit einer der Aufgaben sein, die wir als Mannschaft herstellen müssen, die wir bewerkstelligen müssen. Wobei natürlich jetzt die Anzahl 11 jetzt nicht ausschließt, dass halt alle anderen, die da noch beitragen, dann dementsprechend ja dazugehören.
Ja, und der neue Kapitän dieser 11 Freunde, der heißt Marlon Ritter, absoluter Führungs- und Stammspieler, ja auch in der vergangenen Saison schon eine überragende Saison gespielt. Markus, du hattest es am Rande des Media Days auch schon mal erwähnt, dass das quasi in Teilen von euch kam oder kommt, in Teilen von der Mannschaft. Wie genau ist diese Wahl jetzt im Endeffekt abgelaufen und wie ist die Wahl jetzt auf Marlon Ritter gefallen?
Ja, also wir haben uns da im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht, wie wir das am besten machen. Es war bisher auch in den vergangenen Stationen so, dass wir immer einen Teil des Mannschaftsrates für uns, wo wir auch gesagt haben, die gehören auch dazu und aus dieser Gruppe möchten wir auf jeden Fall Spieler dabei haben. Und wir haben halt die 9 Spieler, die wir dann auch benannt haben, haben wir aufgeschrieben. Aus den 9 Spielern wollten wir einen haben, der im Mannschaftsrat dabei ist, um einfach auch vielleicht den einen oder anderen neuen Impuls, den er vielleicht mitbringen kann, in die Mannschaft mit reinzutragen. Wir wollen einen jungen Spieler, wollten wir in der Mannschaft, im Mannschaftsrat haben, der dann auch die Jungen vertreten kann. Und ja, und die anderen 3 Spieler, die gewählt wurden, wurden frei gewählt. Also auch aus diesen 2, wo wir gesagt haben, jung und neu, konnten sie auch frei wählen. Und aus diesen 5, die dann benannt worden sind aus der Mannschaft heraus, ist dann der Kapitän gewählt worden. Also wir haben uns auch bei den Wahlen dann komplett rausgezogen. Wie gesagt, wir haben diese 2 Positionen, die wir besetzt haben wollten, mit jung und mit neu. Da haben wir einfach ein paar Auflagen gemacht, was Namen betrifft, aber Die anderen drei waren, wie gesagt, frei. Und die Auslosung von dem Ganzen, beziehungsweise die Auswertung von dem Ganzen, die haben wir auch nicht gemacht, wir im Trainerteam. Dafür haben wir so einen Teammanager dann genommen und der Zucki, der leider lang verletzt ist. Die beiden haben dann die Auswertung gemacht und haben die dann auch vorgetragen, so dass wir aus dem Trainerteam da komplett raus sind, weil es einfach auch wichtig ist, dass die Mannschaft weiß, dass alles, was sie gewählt haben, dann dementsprechend auch umgesetzt wird. Nicht, dass da irgendwelche Themen dann nachher aufkommen, weil es gilt halt einfach, das Wort der Mannschaft zu haben und da dann die Auslesung oder Auswertung zu machen.
Jetzt bedingt diese Entscheidung für den neuen Kapitän auch, dass der bisherige Kapitän John Zimmer nicht mehr Kapitän ist. Wie hat er das Ganze aufgenommen und musstet ihr mit ihm auch nochmal speziell vielleicht ins Gespräch gehen?
Ja, also Schengen, so nennen wir ihn ja größtenteils, ist die letzten Jahre Kapitän hier gewesen, war auch schon in der ganzen Vorbereitungsphase, wo wir jetzt noch keinen Kapitän gewählt hatten, klarer Ansprechpartner auch für uns. Und das bleibt auch für uns so, weil er einfach auch ein erfahrener Spieler ist, der hier aus der Region kommt, der die Leute hier kennt, der eine gewisse Verbundenheit hat und der jetzt auch die Aufgabe hat, diese fünf im Mannschaftsrat mit zu unterstützen. Also Flo hat es eben gesagt, da braucht sich keiner rauszunehmen. Wir haben jetzt nicht die lauteste Mannschaft. Wir sind froh um jeden, der da seine Meinung mit reinbringt und seine Erfahrung vor allen Dingen mit reinbringt. Und ich habe mit Schenk dann auch direkt nach der Wahl ein kurzes Gespräch gehabt. Ich habe ihm auch meine Meinung dazu gegeben und wie ich ihn sehe. Und wir sind da mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch rausgegangen, weil am Ende ist es für mich nicht entscheidend, dass einer nur die Binde trägt, sondern für mich ist es auch entscheidend, dass er auch Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, dass Schengen auch einer derjenigen ist, die Verantwortung übernehmen können. Ob sie jetzt spielen, auf der Bank sitzen, auf der Tribüne sitzen oder wo auch immer oder verletzt sind, sie haben Einfluss auf die Mannschaft und den sollen sie auch geltend machen im positiven Fall.
Zum Thema Lautstärke auf dem Platz habt ihr jetzt natürlich mit Marlon Ritter, glaube ich, jemanden gefunden, der durchaus laut ist auf dem Platz und auch gerne mal in die Diskussion geht. Interessant bei der ganzen Geschichte ist ja, dass das, was bei der EM schon angesagt war, dass quasi auch in der Liga in Zukunft vornehmlich die Kapitäne mit den Schiedsrichtern reden sollen. Florian, wie seht ihr diese Entscheidung? Wird das auch intern diskutiert? Muss man sich da irgendwie drauf einstellen oder ist das total egal?
Ja, im Prinzip ist das unterm Strich bedingt egal, weil du halt keinen Einfluss auf die Entscheidung hast. Die müssen wir halt so akzeptieren, wie sie halt gekommen ist und genau so dann halt damit arbeiten. Wir haben jetzt Marlon, der grundsätzlich gerne und viel mit dem Schiedsrichter halt redet.
Nicht nur mit dem Schiedsrichter.
Genau, der jetzt dann einfach nochmal auch in dem Aspekt halt seiner Führungsrolle gerecht werden muss und dementsprechend halt auch vom Schiedsrichter seine Mannschaft halt vertreten muss. Ich denke, das wird da gut hinbekommen. Ist natürlich für ihn auch eine ungewohnte Situation, weil er dann vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise dann da halt eingebunden ist und anders vielleicht mit dem Schiedsrichter reden muss. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Entscheidung ist halt so getroffen. Wir haben keinen Einfluss drauf, also müssen wir so arbeiten oder damit arbeiten, wie es halt die Regel ist. Und Marlon ist halt derjenige, der dann halt, wenn er auf dem Platz ist, der erste Ansprechpartner halt sein wird.
Vielleicht ist der Schiedsrichter dann in Zukunft ja auch nachsichtig mit Marlon Ritter als Kapitän und er darf ein bisschen mehr meckern, ohne Gelb zu bekommen. Aber wir werden sehen, worauf das Ganze rausläuft. Interessant finde ich, dass Thomas Hengen, bevor ihr beide als neues Trainerduo beim FCK vorgestellt wurdet, sehr oft betont hat, er wünscht sich einen Trainer auf dem Betze, der vor allem auch Erfahrung im Nachwuchsbereich hat, im NLZ-Bereich. Und das ist ja quasi eure Gemeinsamkeit oder da hat ja euer gemeinsamer Weg begonnen im NLZ von Bayer Leverkusen. Wie sehr habt ihr euch diese Nachwuchsarbeit selber auch noch auf die Fahne geschrieben? Also wie eng ist euer Draht ins NLZ zum Fröner Hof und gibt es da Ansatzpunkte? Muss man da vielleicht nochmal an gewissen Schrauben drehen, dass in Zukunft noch mehr Jungs vom Fröner Hof auch den Sprung schaffen zu den Profis?
Ich übernehme. Nein, also grundsätzlich liegt es natürlich halt auch in unserer Arbeit, dass wir halt junge Spieler entwickeln. Dazu gehört dann logischerweise halt auch der eigene Nachwuchs. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass wir aufgrund der Gesamtsituation, genannten Umstände jetzt noch nicht so die Zeit gefunden haben, unten dann halt einmal aufzuschlagen und uns da persönlich halt auch vorzustellen. Das werden wir definitiv noch nachholen, weil uns einfach dieser Austausch grundsätzlich halt schon sehr wichtig ist. weil wir halt auch immer wieder versuchen, junge Spieler, gerade wenn dann bei uns mal irgendwo eine Situation auftritt, dass der eine oder andere Probleme hat oder wie auch immer und wir Spieler benötigen, dass wir dann da halt aus der Jugend bzw. U21 dann halt Spieler hochziehen wollen. In erster Linie wird das der Nick machen, der sich dann als hauptverantwortlicher Ansprechpartner für die Organisation, Koordination und so weiter dann halt verantwortlich fühlt. Aber grundsätzlich ist uns das schon ein Anliegen, dass wir da halt auch immer wieder junge Spieler dann mit bei uns im Profibereich dann halt einbauen. Wie schnell das dann immer alles geht und wie schnell sich die Jungs entwickeln und dann auch Spielzeiten bekommen und so, das hängt natürlich dann immer von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber da wir ja beide, wie du es gerade gesagt hast, aus der Jugend halt kommen, also ich nochmal mehr als Markus, haben wir da schon ein Auge drauf.
Da es vielleicht nicht jeder weiß, mit Nick ist Niklas Martin gemeint. Ist ja gar kein Problem. Ihr seid ja, wenn ihr über eure Arbeit und euer Team redet, dann redet ihr euch nicht immer mit vollem Namen an. Das heißt, gibt es da ansonsten auch noch andere Aufgabenverteilung? Hat sich da im Team irgendwas geändert? Niklas kommt ja, glaube ich, aus der Videoanalyse und ist jetzt dann auch mehr enger im NLZ angebunden. Wie ist so beim restlichen Trainerteam? Hat sich da noch irgendwas geändert? Irgendwelche Aufgabenverteilungen, die vorher anders war oder...
Ja, was heißt anders war, wir haben ja einen Analysten auch mitgebracht und ich glaube, dass mit Nick jetzt einer dabei ist, wie gesagt, der eine enge Verzahnung hat, weil er auch im Verein sehr viele Leute kennt, weil er schon ein paar Jahre vertreten ist hier in dem Verein, kann uns natürlich auch mal die eine oder andere Tür aufmachen, viel, viel schneller, wenn wir dann einen kurzen Draht brauchen. Das funktioniert ganz gut. Wir haben im Torwarttrainerbereich haben wir nochmal einen Torwarttrainer dazu bekommen, der auch nochmal ein bisschen mehr das koordinieren soll zwischen den Torhütern, wer dann wo spielt und wer bei uns mittrainieren kann. Also die Verzahnung, die ist auf jeden Fall da. Ansonsten sind wir, glaube ich, im Trainerteam, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich habe mit Flo meinen Co-Trainer mitgebracht, plus Nick, der sich hauptsächlich auch viel um jetzt Standardsituationen kümmert, weil er das im letzten Jahr, war das ja auch so ein bisschen ein Aushängeschild hier. Und da sind wir natürlich total glücklich drüber, dass wir Nick jetzt in unserem Trainerteam haben, der diese Standards dann auch nach wie vor weiter übernimmt, weil er damit sehr, sehr erfolgreich war. Und wir beide wissen ja, was wir voneinander haben und wie wir zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das reicht dann auch für uns im Trainerteam. Wie gesagt, im Torwarttrainerbereich haben wir uns ein bisschen größer aufgestellt und einen Videoanalysten haben wir auch noch mitgebracht, sodass der Nick da in dem Bereich jetzt nicht mehr so wirklich viel machen braucht. Kriegt da viele, viele Sachen von Timon, den wir mitgebracht haben, und er arbeitet dann damit die Standardsituation.
Standardsituation ist ein gutes Stichwort. Das bringt mich nämlich noch einmal zurück zu Marlon Ritter. Den hatte ich nämlich vergangene Woche auch mal drauf angesprochen, wie es denn eigentlich für ihn wäre, Kapitän der Mannschaft zu sein. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
Also im Endeffekt ist es, glaube ich, egal, wer am Spieltag mit der Binde aufläuft, sondern es muss einfach jeder seinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, der Kapitän, der ist jetzt nicht der, der noch mehr redet oder noch weniger oder noch lauter redet, sondern ja, es muss einen Kapitän geben, der darf jetzt auch mit dem Schiedsrichter sprechen. Deswegen, ja, also ich habe jetzt keine Ambition, das zu machen. Wenn es so ist, würde ich mich freuen, aber ich werde jetzt auch nicht 3 Tage schlecht schlafen, wenn ich es nicht werde.
Ich würde sagen, positive Überraschung für Marlon Ritter, und er fühlt sich, glaube ich, das hat er nämlich auch noch gesagt, auf jeden Fall geehrt, dass er dieses Kapitänsamt dann jetzt übernehmen konnte.
Nochmal ganz kurz, hat er sich nicht selbst auch gewählt?
Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
Aber war das eine offene Wahl, keine geheime Wahl?
Wieso? Ja, jeder kann sich ja auch selber draufschreiben, also...
Naja, aber er hat es ja gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er deswegen schlecht schläft, und ich glaube auch, deswegen hatte ich ihn auch gefragt, dass diese Entscheidung durchaus auch bei den FCK-Fans ganz guten Anklang findet, weil ich glaube, dass die sich, dass einige sich ihn auch als Kapitän gewünscht haben. Ja, jetzt steht die neue Saison in den Startlöchern. Was können denn die Fans und was kann denn die Liga eigentlich vom FCK erwarten? Ich meine, die Frage ist natürlich schon öfter gestellt worden, aber jetzt so kurze, wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel, wie wird denn der FCK spielen? Was ist eure Spielphilosophie?
Ja, das kann man natürlich schwer jetzt in 2, 3 Sätzen sagen. Ich glaube, die meisten, die auch unsere Vorbereitungsspiele gesehen haben, haben, glaube ich, auch so ein bisschen was von dem erkennen können. Glaube ich, jetzt auch gerade im letzten Vorbereitungsspiel zu Hause gegen 60. Also wir würden schon gerne viel im Ball haben. Wir würden schon gerne viel agieren und weniger reagieren. Wir wollen mutig nach vorne spielen, wir wollen auch 1-gegen-1 Situationen haben, wir wollen auch, dass die Jungs 1-gegen-1 Situationen wahrnehmen, dass sie da auch mutig sind. Wir wollen natürlich viele Torabschlüsse haben und wollen auch, wenn es geht, so weit wie möglich vom eigenen Tor verteidigen. Also dass wir nicht nah an unser eigenes Tor kommen. Aber was die Zielsetzung betrifft, jetzt was die Meisterschaft betrifft, ich glaube, das ist eine wahnsinnig große, gute, spektakuläre zweite Liga ist.
Beste zweite Liga aller Zeiten, wie es immer heißt.
Das haben schon viele in den letzten Jahren immer wieder gesagt, aber es sind halt wahnsinnig viele große Vereine da vertreten. Also wenn man jetzt die zweite Liga nimmt mit den ganzen namhaften Vereinen, dann ist das schon eine richtig gute zweite Liga. Und ich glaube, im Fußball ist immer alles möglich. Da kann jeder gefühlt jeden schlagen. Wird auch wichtig sein, wie du in die Saison dann startest. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig immer nur Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie du Fußball spielst. Weil ich glaube, wenn du dich über Inhalte definierst, natürlich brauchen wir Ergebnisse, alle brauchen Ergebnisse, aber über Inhalte definierst und sagst, dass wir vorhaben, einfach guten Fußball zu spielen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass du ein gutes Ergebnis erzielst. Weil das ist so ein bisschen das, was wir im Trainerteam versuchen zu beeinflussen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir Spiele für uns entscheiden können. Das heißt, viele Chancen herausspielen, wenig zulassen, damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit. Eine Garantie auf ein Ergebnis kann dir kein Trainer geben, gibt es auch nicht. Aber wir können halt viel dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, Punkte zu holen. Deswegen sind die Inhalte für uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen natürlich darüber hinaus dann auch Ergebnisse erzielen. Aber ich glaube, mit jedem positiven Ergebnis, was du erzielst, steigt natürlich auch ein Stück das Selbstvertrauen und die Sicherheit. Und dann kannst du natürlich auch vielleicht das ein oder andere Spiel mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein bisschen befreiter dann auch aufspielen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du auch ergebnistechnisch gut reinstartest. Aber inhaltlich ist für uns schon mal wesentlich wichtiger momentan.
Ich glaube, was viele FCK-Fans gerne hören werden, ist, dass es einen spielerischen Ansatz gibt. Das heißt, die Zeit von langen, hohen, weiten Bällen ist erstmal vorbei. Zumindest, wenn man nicht gerade in der 95. Minute noch 1-0 hinten liegt.
Naja, gut, also man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Also es ist ja auch immer das, was der Gegner dir dann zwangsläufig anbietet. Also wenn du hinten kurz eröffnest und der Gegner dann dementsprechend hochschiebt und viele Spieler nach vorne schiebt, dann wird natürlich im Rücken vom Gegner einiges frei. Dann ist es aber auch irgendwo dann so, dass es im Fußball gehört dazu, dass du auch den langen Ball spielst. Also gerade bei den Spielertypen, die wir haben, die mit viel, viel Tempo ausgestattet sind im vorderen Bereich, dann die Bälle dann über die Kette in den Raum zu spielen, aber dann auch geplant irgendwo, das ist auch ein Mittel. Aber das kommt immer darauf an, was der Gegner uns anbietet. Und die Jungs müssen das dann am Ende des Tages erkennen auf dem Feld und müssen es dann umsetzen. Wir müssen sie begleiten, müssen ihnen helfen. Sie sind die Unterstützer für die Jungs. Und wir werden auch immer den Jungs den Rücken stärken. Auch wenn vielleicht das ein oder andere Mal in dem Spiel vielleicht nicht so 100% läuft. Aber das ist dann unsere Aufgabe, das dann aufzugreifen, das zu analysieren und dann im Training dementsprechend anzugehen und zu verbessern. Wie gesagt, eine Garantie gibt es nicht. Und ich würde auch den langen Ball zwangsläufig auch in einer Spielart nie ausschließen, weil wenn er sich anbietet und das die Lösung ist, um hinter die Kette zu kommen, um Torchancen zu kreieren, und du spielst ihn nicht, dann werden viele sagen, warum spielen sie nicht mal den Ball drüber? Und das gehört halt auch dazu.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich bläue das Ding einfach mal vor in der Hoffnung, der kommt schon irgendwie an, oder ob ich einen gezielten langen Ball spiele. Da habt ihr ja auch Leute, die durchaus ein feines Füßchen haben, ne? Wenn wir zum Beispiel bei Marlon sind.
Ja, natürlich. Aber nochmal, das sind dann Situationen, die die Jungs erkennen müssen. Das ist eine Wahrnehmungssache auf dem Feld. Unter diesem Druck, unter diesem Stress, den die Jungs dann haben, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich verstehe schon, was gemeint ist. Ne, wir würden schon gerne auch den Ball haben und gerne den Ball in den Reihen laufen lassen, um aber auch ans Ziel zu kommen. Und das ist Chancen zu kreieren und Tore zu machen.
Jetzt haben wir, oder habe ich vorhin schon gesagt, der gemeinsame Weg, der begann so quasi bei Leverkusen im NLZ. Es gibt natürlich auch heute wieder einige Fanfragen und die möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal anfangen zu stellen. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, wie immer, an euch, an die Betze-Timeline bei x.com, an die Leute, die im Newsletter oft Fragen eingeschickt haben. Vielen, vielen Dank für eure rege Beteiligung. Und die erste würde ich an Florian direkt mal stellen. Und zwar kommt die von RBN. Er arbeitet ja schon seit der Zeit bei Leverkusen mit Markus Anfang zusammen und hat mit Anfang jetzt die 6. gemeinsame Herausforderung angenommen. Wie klappt die Kommunikation in Absprache und wie ist die Aufgabenverteilung unter den beiden?
Die Kommunikation ist grundsätzlich gut. Dadurch, dass wir halt schon so ein paar Jährchen miteinander arbeiten, sind wir da, glaube ich, gerade was so die Arbeit auf dem Platz angeht, was die Inhalte angeht, was so Trainingsform, Spielform angeht und so weiter, schon ja fast schon automatisiert, würde ich sagen. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel Kommunikation untereinander. Ansonsten ist halt bei uns, so wie wir es halt auch im kompletten Staff eigentlich leben und auch ein Stück weit einfordern, halt immer klare Kante gefordert. Also sprich, wenn wir halt irgendwo mal unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Herangehensweisen, da diskutieren wir dann halt die Themen auch bis wirklich ins kleinste Detail.
Auch mal emotionaler?
Ja.
Ein bisschen.
Ja, sagst du einfach, ist doch so. Ja,
ist so.
Gehört auch dazu.
Gehört ja. Aber auch dazu, weil es halt einfach der Sache dient. Also unterm Strich geht es halt immer darum, dass das, was wir halt machen und die Art und Weise, wie wir halt kommunizieren oder besprechen, geht halt immer nur um die Sache, dass wir halt mit der Mannschaft einfach erfolgreich sind. Das einfach steht immer im Prinzip über allem. Und ansonsten ist die Aufgabenverteilung halt so, dass ich mich als als Hilfesteller sehe, also sowohl für die Mannschaft, also wenn die Mannschaft oder einzelne Spieler irgendwelche Themen haben, dann natürlich als Hilfesteller für sie da bin, aber natürlich halt auch für Markus da bin, um ihn halt möglichst viel den Rücken frei zu halten, sprich die Trainingseinheiten so gut wie es geht halt schon vorzuorganisieren, vorzubereiten, Absprachen so gut wie es geht halt im Vorfeld schon zu treffen, dass dann halt hinterher nicht mehr so viele Themen auf dem Tisch sind, weil der Markus dann natürlich mit anderen Themen halt auch noch viel zu tun hat, gerade Medien, ist natürlich die spielen natürlich immer eine Rolle, aber auch Absprachen dann mit der Führungsetage, das sind halt alles Themen, die dann halt für Markus Zeit bedeuten und da versuche ich dann dementsprechend im Hintergrund möglichst viel im Vorfeld schon abzugreifen.
Und das scheint als Team ja gut zu klappen, wir haben es gerade schon gehört, 6. gemeinsame Station, nur bei Holstein Kiel wart ihr nicht zusammen, da warst du noch im NLZ.
Richtig, da bin ich noch in Leverkusen geblieben, ich hatte halt meinen Fußballlehrer noch nicht gemacht und wollte halt, bevor ich so in das Haifischbecken Fußball einsteige oder Profigeschäft einsteige, die höchstmögliche Ausbildungsstufe halt abschließen, um da einfach dementsprechend für mich auch ein gutes Gefühl zu haben.
Wie ist das? Die Frage kam so ähnlich auch von den Fans. Wenn man sich die Vita anschaut, Holstein Kiel, Werder Bremen, Darmstadt und so weiter, das sind ja alles oder alle eure Stationen bisher, kann man sagen, waren Traditionsvereine. Spielt das eine Rolle bei der Auswahl des Vereins oder ist es Zufall?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ziehe mir das magisch an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Holstein Kiel war so die erste Station, wo ich dann aus der U19 von Leverkusen hingegangen bin. War auch eine große Aufgabe, war überaus erfolgreiche Sache. Und dann 1. FC Köln war halt so mein Heimatverein. Ich bin halt gebürtiger Kölner. Das war eigentlich so der erste richtig große Club mit wahnsinnig viel Medienlandschaft. Wir haben es da auch geschafft, den Verein in die Bundesliga zu bringen. Ja, und dann vielleicht ist es dann auch so, dass sich das so ein bisschen durch die Kreise im Fußball zieht, dass man da vielleicht ein bisschen mitbekommt, dass wir auch so Traditionsvereine vielleicht irgendwo auch handeln können. Und was natürlich den absoluten Anreiz stellt, ist halt, Traditionsvereine leben halt davon, dass das Stadion dann dementsprechend laut ist, dass viel los ist im Stadion, dass es eine wahnsinnige Fanbase gibt. Und ja, das ist halt, das elektrisiert halt und das zieht natürlich magisch an. Und und das begeistert uns beide. Und so solche Vereine dann auf den Weg zu bringen, das ist klar eine große Herausforderung, aber macht doch wahnsinnig viel Spaß.
Auf ein gut gefülltes Stadion könnt ihr euch auch in dieser Saison wieder freuen. Der Run auf die Tickets und Dauerkarten beim FCK ist ungebrochen groß. Auch auswärts sind die FCK-Fans da immer sehr, sehr stark mit dabei. Von daher, Support wird auf jeden Fall da sein. Eine Frage, die natürlich auch wenn die Saison jetzt in den kommenden Tagen schon losgeht, immer wieder kommt, ist die Frage nach weiteren Verstärkungen. Alex from Galax fragt zum Beispiel, wo seht ihr noch am dringendsten Bedarf? Ich würde da mal noch hinten anstellen, da gibt es ja so gewisse Namen, die man vielleicht auch mal liest, so ein defensiver Mittelfeldspieler aus Bosnien. Wäre das noch interessant, noch einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten? Man hat ja mit Boris Tomjak auch so ein bisschen auf der 6 in der Vorbereitung getestet und gespielt. Habt ihr da noch Bedarf auf der Position oder wie?
Naja, wir haben uns ja jetzt nochmal in Nürnberg bedient und haben nochmal einen Spieler dazu bekommen, der, glaube ich, auch auf der Position, eine gute Rolle spielen kann, aber so eine Allzweckwaffe auch im Defensivverbund ist. Ich glaube, dass wir im Defensivverbund grundsätzlich ganz gut aufgestellt sind. Die Frage, die sich halt dann vielleicht für uns stellt, ist, wie können wir vielleicht in der Offensive nochmal den einen oder anderen Spieler dazu nehmen, der vielleicht nochmal auch den Unterschied machen kann. Wir wollen nicht irgendwo für uns eine schnelle Entscheidung, eine hektische Entscheidung, sondern eine klare, gute Entscheidung, auch was die Zukunft betrifft. Und da sprechen wir natürlich mit Thomas und mit Enis drüber, dass wir da keinen Aktionismus betreiben, sondern dass wir da wirklich auch eine Verstärkung dann dazu holen. Weil ich glaube, der Kader an sich ist ein guter Kader. Ich glaube, jeder kennt so seine Position in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich glaube, dass Thomas und Enis auch sich die Spiele, die sie sich jetzt angeguckt haben, haben vielleicht auch ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, dass wir da gerade im Offensivverbund nochmal das eine oder andere vielleicht machen können.
Jetzt hast du gerade Thomas und Enis angesprochen. Wie ist da so, wie eng ist der Austausch? Wie oft sitzt man da zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also regelmäßig. Also man kann jetzt nicht sagen, wir treffen uns jeden Dienstag oder jeden Mittwoch. Das ist dadurch, dass man sowieso den ganzen Tag auch im Büro ist, hat man immer wieder mal Situationen, wo man sagt, oh, pass auf, hier ist ein Spieler reingekommen, lass uns mal drüber sprechen. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Genauso wie die Trainingseinheiten. Thomas und Enis haben sich viele Trainingseinheiten angeguckt. Danach redest du natürlich auch nochmal über die Trainingseinheiten, über Eindrücke. Dann gibt es natürlich in diesem Geschäft immer mal wieder Themen, die aufkommen, wo vielleicht der ein oder andere Verein sich mal meldet in Bezug auf Spieler oder sonstiges. Also wir sind da eigentlich den ganzen Tag immer wieder im Austausch. Es gibt da mal Tage, wo einfach dann der ein oder andere vielleicht gerade unterwegs ist, wo du dann vielleicht nicht miteinander redest, was auch mal vorkommt, wie gesagt, aber insgesamt ist es so, dass wir einen regelmäßigen Austausch haben und wir haben heute Morgen haben wir wieder fast anderthalb Stunden zusammengesessen vor dem Training, haben uns nochmal ausgetauscht, weil jetzt auch die Vorbereitungsphase erstmal ja beendet ist. Wir sind jetzt in der Vorbereitung auf das erste Spiel, also wir sind in der Meisterschaftswoche für uns gesehen. Somit haben wir eigentlich die Vorbereitung selber haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und da haben wir uns heute nochmal drüber ausgetauscht.
Wie handhabt ihr das eigentlich auf der Bank? Wird da nur Staff und Spieler Platz nehmen? Oder ist in der Vergangenheit ging es auch immer wieder darum, ob Enis Hariri zum Beispiel auf der Bank sitzt? Wie werdet ihr das handhaben?
Ja, also wir werden auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Also wenn es danach geht, wir werden auf jeden Fall dabei sein. Und ich glaube, der ein oder andere Spieler, der vielleicht nicht von Anfang an spielt, wird auch dabei sein. Ein paar Physios werden dabei sein. Und ja, und was jetzt Thomas und Enis betrifft, Das haben wir jetzt noch nicht so bis ins Detail besprochen. Ist auch, glaube ich, für beide gar nicht so entscheidend. Für beide ist nur entscheidend, dass die Mannschaft dann funktioniert, dass sie gut aufgestellt ist, eingestellt ist und dass wir einfach das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich die Inhalte so auf den Platz bringen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, da haben wir auch einen guten Austausch. Und ich glaube, da werden wir auch eine gute Lösung finden. Also da ist jetzt wirklich noch nichts angedacht, wie es sein muss.
Da es, wie gesagt, sehr viele Fanfragen gibt, will ich zumindest die ein oder andere noch stellen. Für alle haben wir natürlich wieder keine Zeit. Aber es sind doch noch ein paar dabei, die auch so ein bisschen auf das Besondere eingehen, wie es ist, beim FCK zu arbeiten. Zum Beispiel Patrick Schäfer schreibt, es herrscht ja eine ungemeine Euphorie und Vorfreude auf die neue Saison. Man meint, es soll attraktiver Fußball gespielt werden und die Erwartungshaltung ist gewohnt hoch in Kaiserslautern. Die meisten Fans pushen in Richtung oberes Tabellendrittel. Wie hält man diesen beim FCK eigentlich immer gegebenen Druck stand und stellt die Mannschaft richtig ein, um in diesem dann doch schnell kippenden Umfeld erfolgreich zu sein? Der Trainer hat gerade demonstrativ das Mikrofon.
Herr Junge steht ja neben mir, er würde ja auch gerne was sagen.
Weitergereicht.
Er würde auch gerne was sagen.
Ja, danke, Trainer. Ja, also grundsätzlich ist halt so, dass wir im Trainerteam, wir müssen uns halt, also auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass eine Erwartungshaltung da ist und dass die Emotionen da sind und im Traditionsverein aufgrund der Historie, das macht ja meistens dann auch irgendwo einen guten Traditionsverein aus, dass da halt in der Vergangenheit Erfolg war, ist natürlich die Erwartungshaltung oder steigt die halt sehr schnell. Davon müssen wir uns im Trainerteam und auch vor allen Dingen auch die Mannschaft dann ja versuchen auch mal wieder ein Stück weit zu lösen, weil wir können halt am Ende des Tages halt immer nur die nächste Leistung halt auf dem Platz oder die Woche, die vor uns liegt, halt beeinflussen. Und was dann da hinten bei rauskommt, da kann man dann halt vorher viel drüber reden und dann auch ja, philosophieren und so weiter, das ist auch alles total in Ordnung. Aber wir müssen halt gucken, dass wir einfach, ja, auch da wieder so der Klassiker, Woche für Woche halt einfach liefern. Und da bringt uns halt nichts, wenn wir uns halt immer auf Sachen konzentrieren oder irgendwie drauf einlassen, die dann halt mal irgendwann dann am Ende der Saison dann halt irgendwo stehen. Sondern wir müssen halt einfach gucken, dass wir im Spiel die nächste Handlung, die muss halt sitzen. Weil das ist das, wo wir uns halt drauf konzentrieren müssen. Also runtergebrochen aufs Kleinste. Und das sind halt die Themen, mit denen wir uns im Prinzip auseinandersetzen. Und da müssen wir halt versuchen, alles andere, was so drumherum dann passiert, halt ein Stück weit halt auch ausblenden.
Das Thema hatten wir hier an der Stelle auch schon öfter. Das ist natürlich immer, das kann sowohl einen unglaublichen Push geben, als auch diesen Druck erzeugen, weil man in Kaiserslautern eben dieses Umfeld hat. Wenn man jetzt, sage ich mal, in die Saison geht und gewinnt die ersten 3-4 Spiele, dann ist direkt die Euphorie unfassbar groß und alle träumen direkt wieder Aufstieg, Aufstieg. Anders kann es natürlich auch andersrum ausschlagen, dieses Pendel. Also man lebt hier so ein bisschen in den Extremen eigentlich.
Und genau deswegen ist halt wichtig, dass wir alle, also jetzt gerade die Mannschaft und das Team um die Mannschaft herum, immer das Pendel halt möglichst stabil in der Mitte halten. Weil auch wenn wir 3 Spiele gewonnen haben oder würden, danach sind wir halt trotzdem noch nicht aufgestiegen. Danach kommen immer noch 31 Spiele. Also da kann halt immer noch extrem viel passieren. Und deswegen ist halt für uns extrem wichtig, dass wir einfach bei uns bleiben, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, dass wir die Arbeit, die tägliche Arbeit halt da einfach maximal erfolgreich angehen. Und dann werden wir halt am Ende des Tages sehen, wo wir halt dann tabellarisch dann halt landen. Ich habe nichts dagegen, wenn es so möglichst weit oben ist. Da schließe ich mich dann halt grundsätzlich allen an, die es halt gut mit Lautern halten, aber wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren.
Jetzt habt ihr natürlich noch kein Saisonspiel mit dem Team erlebt, aber ihr seid jetzt schon einige Wochen im Amt. Wie erlebt ihr denn dieses viel zitierte Umfeld beim Verein? Wir haben zum Beispiel den Fall, dass euer Vorgänger Friedhelm Funkel sich auch nochmal geäußert hat, im Kicker gesagt hat, es reden zu viele Leute von außen rein, wollen mitreden beim FCK. Ist das, habt ihr da auch schon Erfahrung gemacht irgendwie, oder ist euch das noch gar nicht begegnet? Und vor allem, wie sehr lasst ihr euch denn reinreden?
Ja, Stichwort Friedhelm. Friedhelm, bevor ich in Lautern unterschrieben habe, habe ich Friedhelm angerufen. Ja, wenn man so lange in dem Fußballgeschäft ist wie Friedhelm, und ich kenne ihn halt, da war ich selber noch Spieler und er war schon Trainer, da holst du dir natürlich den einen oder anderen Rat, logischerweise. Und die Dinge, die er genannt hat, ich glaube, er will da eigentlich gar keinem auf die Füße treten. Er sagt einfach nur grundsätzlich, dass glaube ich, einfach ein Trainer, der eine klare Idee, eine klare Meinung hat, dass er sie dann auch dementsprechend vertreten muss. Und ich glaube aber auch, dass grundsätzlich das sowieso ein wichtiger Baustein ist für jeden Trainer. Und ja, mir wird man manchmal so ein bisschen, oder sagt man mir so ein bisschen nach, dass ich ein bisschen stur bin. Ich glaube, ja, musst du vielleicht sogar sein als Trainer, dass du mal vielleicht ein Sturkopf bist. Aber ich glaube, dass ich trotzdem nicht beratungsresistent bin. Also ich höre schon zu, nehme auch auf, aber ich habe halt schon eine starke Meinung von dem, was ich dann am Ende des Tages auch an die Mannschaft weitergebe und was ich auch selbst vertreten kann. Und weil wir müssen im Staff, wir müssen einer Meinung sein, wir müssen darüber sprechen, wir müssen dann auch an die Jungs rangehen, die Jungs müssen genau derselben Meinung sein, wir müssen das gemeinsam entscheiden. Und da müssen wir auch gemeinsam auf dem Feld versuchen, das Ganze so umzusetzen. Und das machen wir auch. Und es ist schön, wenn viele Leute, die es auch gut meinen im FCK und auch vielleicht in der Vergangenheit und auch vielleicht viel Tradition auch in sich tragen, einfach das Gefühl haben, sie wollen gerne was dazu sagen, was ich auch grundsätzlich immer gut finde, wenn sich auch gerade vielleicht Ehemalige zum FCK äußern, weil sie einfach auch ein Interesse haben, dass dieser Verein erfolgreich ist. Man muss nicht immer alles negativ sehen. Was uns dann am Ende helfen kann oder nicht helfen kann, das müssen wir für uns rausfiltern. Und ich glaube, da sind wir im Staff ganz gut aufgestellt, dass wir da auch gut kommunizieren. Und ich glaube, das kriegen wir auch ganz vernünftig hin. Und wie gesagt, der Friedhelm hat gesagt, wenn was ist, kannst du mich immer anrufen. Das würde ich sogar machen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nochmal einen Rat von ihm brauche. Im Moment, muss ich sagen, kriegen wir das ganz gut so hin.
Eine Frage, die muss natürlich kommen an dieser Stelle, auch wenn ich mir schon denken kann, wie die Antwort ausfällt. Welche Ziele habt ihr euch denn gesteckt für die Saison? Wohin soll die Reise gehen mit dem FCK? Wir haben Florian gerade schon gehört, er hätte natürlich nichts dagegen, wenn viel gewonnen wird. Ich darf an der Stelle mal kurz die Kollegen von Treffpunkt Betze zitieren, die geschrieben haben, die Chancen auf eine Saison ohne Tiefpunkte und Abstiegsängste stehen gar nicht so schlecht. Seht ihr das auch so, und was habt ihr euch vorgenommen? Was sind eure Ziele für die Saison?
Ja, also das zum Beispiel sind so Dinge, die wir versuchen sowieso ein bisschen nach hinten zu schieben. Tiefpunkte oder Abstiegssorgen oder so. Wir wollen eigentlich mehr, das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise, wollen darüber sprechen, was wir gewinnen können. Also wir bereiten uns Woche für Woche vor, um rauszugehen um zu gewinnen. Und wir gehen nicht raus, um ein Jahr nicht zu verlieren, sondern wir wollen rausgehen, um zu gewinnen. Und wenn wir das schaffen und das auch transportieren können, ich glaube, dann wird auch der Fan sehr sensibel dafür sein und auch anerkennen, wenn vielleicht das Ergebnis gerade mal an dem Spieltag vielleicht nicht geklappt hat. Aber wir haben alles dafür getan, um das Spiel zu gewinnen. Und dann ist es, glaube ich, auch zwangsläufig nicht so wahnsinnig wichtig, was für einen Tabellenplatz du gerade zu dem aktuellen Zeitpunkt belegst. Ich glaube, insgesamt wollen wir alle erfolgreich sein. Wenn ich jetzt sage, wir wollen den Tabellenplatz und es geht nachher besser, dann sagen wir am Ende, ja, aber wir haben ja gesagt, er reicht uns. Das wollen wir nicht. Also wir wollen uns nicht selbst irgendwo an irgendwas hindern. Wir wollen eine gute Saison spielen. Wir wollen die Jungs weiterbringen. Wir wollen die Fans, die ins Stadion gehen, wir wollen, dass sie auch glücklich nach Hause gehen. Und ich weiß, dass es in Kaiserslautern auch so ist, wenn die Jungs alles dafür getan haben und sich ausgepowert haben und alles dafür getan haben, um Spiele zu gewinnen und es vielleicht mal nicht geklappt hat, dann geht der Fan trotzdem zufrieden nach Hause, weil er einfach seine Mannschaft, seinen Verein gesehen hat, der gefightet hat. Und das sind so Ziele, die wir uns setzen. Und das ist halt unabhängig davon, in welcher tabellarischen Konstellation wir dann sind. Aber wir verschließen uns dem kurzfristigen Erfolg nicht. Wir verschließen uns auch dem Erfolg nicht, dass eine Saison überragend laufen kann. Aber wir wissen halt auch, dass es auch vielleicht mal mit dem Ergebnis ein bisschen schwieriger sein könnte. Wenn die Inhalte gut sind, dann reden wir trotzdem davon, dass es ein gutes Spiel war. Also so ungefähr sehen wir das. Also es ist schwierig, jetzt eine klare Tendenz zu geben.
Das dachte ich mir schon, aber eine Sache, die gefallen ist und die ich auch bestätigen kann, ist, wenn die Einstellung stimmt, dann ist schon mal sehr viel richtig beim FCK und dann sind die Fans auch zufrieden, auch wenn die Ergebnisse dann vielleicht manchmal nicht so ausschlagen, wie man das möchte. Letzte Fanfrage, die ich gerne noch stellen will, weil sie auch einen ehemaligen FCK-Spieler betrifft. Wersching fragt, Markus Anfang war ja bei drei Bundesliga-Vereinen Teamkollege von Georg Koch, welcher ja kürzlich leider seine unheilbare Krebserkrankung bekannt gegeben hat. Stehen die beiden noch in Kontakt? Weil einer seiner Wünsche war ja unter anderem nochmal ein Spiel bei jedem seiner Ex-Vereine zu besuchen.
Ja, also schwierig für mich gerade, weil ich bin in der Tat mit Georg in meinem engen Austausch. Ich bin Patenonkel von seiner Tochter. Schwierige Situation für mich. Also wir telefonieren. Er hat natürlich auch immer wieder den einen oder anderen guten Rat für mich. Das war schon immer so, wo er mir immer versuchen wollte, unter die Arme zu greifen. Ich bin für ihn da, wie ich das kann. Ich höre ihm zu, wir telefonieren viel miteinander, ich habe ihn auch zuletzt besucht und versuche ihm vielleicht so ein bisschen von diesen Gedankengängen, die ihn vielleicht gerade immer wieder einholen, ein bisschen wegzubringen, indem wir über das sprechen, was er am liebsten mitgemacht hat, Fußball spielen. Aber Situation ist natürlich nicht so leicht.
Aber ich gehe davon aus, wenn es die Gesundheit zulassen würde, wäre er jederzeit herzlich willkommen natürlich am Betze.
Ja, das ist natürlich so. Das würden wir uns alle wünschen. Ob das dann so eintreffen kann, das kann ich schwer beurteilen aktuell.
Dann vielen Dank für die Beantwortung auch dieser nicht ganz so einfachen Frage. Wir möchten zum Abschluss nochmal zu einer unserer Rubriken kommen, die wir eingeführt haben. Und die trägt den Namen
Das Betze-Freundebuch.
Das Betze-Freundebuch. Vielen Dank nochmal an Kollegin Desi für das Audio. Das Betze-Freundebuch. Es ist Tradition mittlerweile bei uns, dass alle unsere Gäste sich quasi digital in unser Betze-Freundebuch eintragen. Es sind 5 kurze Fragen und ich bitte euch dann gerne abwechselnd jeweils um eine kurze Antwort auf diese Fragen. Fangen wir vielleicht mit Florian an. Mein Lieblingsessen?
Pizza.
Wie sieht es bei Markus Anfang aus? Lieblingsessen?
Eigentlich ist es Sauerkraut mit Kassler und Püree, weil es meine Mama mal so gerne macht.
Wie sieht es mit Pfälzer Spezialitäten aus? Schon mal gekostet?
Noch nicht.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Mit Sicherheit.
Meine Lieblingsmucke, also Lieblingsmusik.
Oh, ich bin eher so ein bisschen elektronisch unterwegs.
Also so House?
Ja, genau.
Drum and Bass, sowas in die Richtung?
House ist ganz gut, ja.
Ja, ich komme aus Köln, kölsche Musik.
Also richtig auch überzeugter Karnevalist.
Ja, klar, logischerweise. Aber ich liebe es eigentlich viel mehr, diese kölsche Musik zu singen, weil beschreibt halt die Stadt und glaube ich, gibt kaum Städte, die so viele Lieder hat.
Ist ein Lebensgefühl auf jeden Fall, ne? Was da vermittelt wird, auch durch die Musik.
Du kannst Kölsch trinken, du kannst Kölsch singen, du kannst Kölsch fühlen, ja.
Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Müsst du zuerst? Ja, ich glaube, da würde ich jetzt jemanden aus dem Fußball nehmen. Jemand, der mich bzw. uns dann halt auch irgendwo immer so ein bisschen mitgenommen hat, wo wir uns dann auch ja, nicht abgeguckt haben, aber ein bisschen auch immer wieder ein paar Ideen geholt haben, ist dann halt Guardiola. Das wäre schon interessant.
Also der ist schon auch Inspiration als Trainer.
Ja, ich meine, der ist mit der erfolgreichste Trainer der Welt, also von daher, wenn nicht er, wer dann, ne?
Das stimmt natürlich.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich muss sagen, ich bin damals 2002 bin ich nach Lautern gekommen und leider ist genau in der Zeitspanne damals der Fritz Walter verstorben und der hat in der Parallelstraße, wo ich damals gewohnt habe, gewohnt und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich ihn vielleicht mal kennengelernt hatte. Also Horst Eckel habe ich kennenlernen dürfen, aber Fritz Walter halt nicht und wird immer so viel von ihm erzählt. Und wie er auch war, aber ich habe ihn selber nie erleben dürfen. Wäre halt schön gewesen, vielleicht mal so ein, zwei Sätze mit ihm sprechen zu können.
Definitiv, das würden wir alle gerne nochmal tun. Diese Superkraft hätte ich gerne.
Das sind Fragen. Hat sich die Fragen überlegt hier.
Schuldig. Ja. Man muss ja auch mal was anderes fragen als immer ja, die Fußballthemen.
Halt, ich bin halt einer, der gerne reist und auch viel unterwegs ist und sich viele Sachen gerne anguckt. Ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Von daher, wenn ich fliegen könnte, wäre ganz cool. Dann würde ich immer sehr schnell irgendwo hinkommen, was ich mir gerne angucken könnte.
Fliegen ist auch, glaube ich, die Top-Antwort. Die kam wirklich sehr, sehr häufig hier. Ja. Wie sieht es bei Markus Anfang aus?
Ja, ich würde gerne in der Lage sein, Krankheiten zu heilen.
Das wäre eine sehr, sehr gute und sinnvolle Superkraft. Und die letzte Frage, wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt? Also beziehungsweise Trainer. Fußballtrainer in eurem Fall.
Ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwas mit Menschen machen. Also das ist halt auch so ein bisschen mein Antrieb, mich mit anderen Menschen zu umgeben, Hilfestellung für sie darzustellen, halt da zu sein, wenn mich jemand braucht. Ich denke, dass ich dann wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich, im sozialen Bereich oder wie auch immer, glaube ich, gelandet wäre.
Gut, mit Menschen umgehen zu können, macht ja auf jeden Fall auch Sinn bei euch im Job.
Ist zumindest kein Nachteil.
Also ich hätte dann wahrscheinlich Sport studiert, habe ich auch mal kurz angefangen und wäre wahrscheinlich dann irgendwo in den Reha- und Behindertensport reingegangen.
Das ist auch ein sehr sinnvoller Beruf auf jeden Fall. Dann sage ich vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr zu Gast wart heute bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nächstes Mal haben wir natürlich auch hier den Stefan Kerstold wieder am Start, der dann aus seinem Ich gönn's ihm wohlverdienten Urlaub wieder zurück ist. An dieser Stelle bleibt mir noch der Hinweis auf unseren Newsletter. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, schreibt mir gerne eine Mail an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch da gerne mit auf in unseren Newsletter. Und natürlich an der Stelle auch nochmal ein Teasing. Wir haben sehr, sehr viele gute, auch andere Podcasts bei uns in der ARD. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek abzurufen. Zum Beispiel das Bundesliga-Update unserer Kollegen von der Sportschau. Nochmal vielen herzlichen Dank, auch vielen, vielen Dank an alle Fans für eure Fragen. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!